Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heute schon sechsten gemeinsamen Episode von LOA meets CLP, also Learn OS on Air meets Corporate Learning Podcast mit Simon Dückert und mir. Und ihr könnt heute wieder mitmachen, denn wir haben auch Twitter Spaces wieder eingeschaltet. Also all diejenigen, die jetzt schon zuhören, hebt euch eure Fragen auf. Dann könnt ihr am Ende eure Beiträge und Fragen einbringen. Und dieser Podcast erscheint auf zwei Plattformen. Einmal auf cogneon.de/loa und auf coolearn.de/podcast. Simon, wir haben beide uns schon ein paar Mal unterhalten über das Thema Ukraine-Krieg und CLC. Es ist ja so eine etwas eigenartige Situation. Hier ganz in der Nähe in Europa werden Menschen bombardiert und wir in der CLC machen einfach weiter, nicht nur wir, sondern alle Unternehmen, einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Und irgendwie gibt es so ein eigenartiges Gefühl. Und irgendwie gibt es unterschiedliche Kommentare dazu. Die meisten, die wir bisher gehört haben, kommen so auf den Punkt, in dem sie sagen, wenn wir jetzt nichts mehr machen, wenn wir jetzt Pause machen, das hilft niemandem. Und eigentlich sind wir ja auch unterwegs, die Welt so ein Stückchen besser zu machen, indem wir es den Menschen leichter machen, sich zu entwickeln. Denn nichts anderes ist es, was wir tun, dass wir wollen Lernen erleichtern und Lernen anders darstellen. Aber Lernen ist eine so wichtige Fähigkeit für alle, für die ganze Menschheit, für die ganze Gesellschaft, so dass ich denke, vielleicht machen wir da auch weiter. Aber wenn ihr andere Meinungen habt oder Gedanken dazu habt, wäre ganz gut, wenn ihr am Ende uns da vielleicht ein paar Hinweise gebt.
Ja, ich finde auch, es fühlt sich so für einen selber auch komisch an. Es gab letzte oder vorletzte Woche mal retweetet, das war so ein Bild mit drei so Kreisen, die sich überlappen. In dem einen Kreis stand Klimakatastrophe, im anderen Kreis stand Dritter Weltkrieg und im dritten Kreis stand Corona-Pandemie. Und in der Mitte, wo die drei Kreise sich überlappen, stand irgendwie so täglich zur Arbeit gehen. Also irgendwie ist das so, man hat so das Gefühl, es legt sich so eine große Katastrophe auf die andere und trotzdem versucht man irgendwie noch so das täglich ganz normale Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten. Und das, ja, das gibt einem schon ein bisschen komisches Gefühl, finde ich.
Ja.
Umgekehrt ja, habe ich auch, ich setze neulich hätte mich jemand gefragt, mit welchem Film ich die aktuelle Situation vergleichen würde. Und dann habe ich gesagt, für mich fühlt sich ein bisschen an wie Independence Day. Weiß nicht, ob du den kennst.
Wollte ihn immer mal sehen, aber bin noch nie dazu gekommen.
Ja, das muss man auch nicht gesehen haben aus filmischer Qualität, glaube ich. Das ist so ein Science-Fiction-Film mit dem Will Smith. Mhm. Und im Kern handelt er halt davon, dass quasi eines Tages auf der Welt irgendwie taucht so große Raumschiffe auf, die sich so über den großen Städten irgendwie platzieren und die Menschen denken erstmal, ja, die Außerirdischen kommen und sind bestimmt freundlich gesonnen. Und so nach und nach stellt sich halt raus, dass sie sozusagen die Welt nur ausbeuten wollen und die Städte bombardieren. Und da ist dann so eine Szene drin mit einer sehr pathetischen Ansprache natürlich vom amerikanischen Präsident. Klar, ist ein Hollywood-Film. Aber wo du dann in so einer Sequenz von Szenen siehst, wie die ganze Welt irgendwie auf einmal zusammenrückt und zusammenhält und gemeinsam Sachen macht. Und ich finde, das ist das, was der Ukraine-Krieg jetzt so als Gefühl ausgelöst hat, ne? Dass so, sei es jetzt die UN-Entscheidung, wer verurteilt das, wer nicht, aber auch wie rückt die NATO zusammen, wie ist das europäische Gefühl, dass das sehr viel Einheit erzeugt, ne? Und leider denkt man sich, muss es immer erst so Weckrufe geben oder so Katastrophen, damit sowas passiert, ne? Könnte man ja eigentlich auch die ganze Zeit dran arbeiten.
Ja, und man hofft irgendwie, dass diese Einheit, dieses Zusammenhalten, falls der Krieg hoffentlich bald mal vorbei ist, dann auch Bestand hat und nicht alle wieder in ihre nationalen Egoismen verfallen. Ne?
Ja, da glaube ich aber eigentlich schon dran, weil so ähnlich wie jetzt im, ich sag mal, vor Ukraine-Krieg hat man ja viel über das neue Normal, so New Normal diskutiert, ne? Und dass auch jetzt so das virtuelle Lernen und das hybride Arbeiten oder virtuelle Arbeiten nicht auf die Vor-Corona-Zeit zurückfallen wieder. Und daran glaube ich auch nach wie vor, das sieht man ja auch an vielen Stellen und ich glaube, so ähnlich ist es mit so Situationen auch, dass man da eigentlich gar nicht anders kann, ne? Dass das so Aha-Momente sind, wo man sagt, ja, da da wird einem wieder vor Augen geführt, wie wichtig das ist und was für ein wichtiges Gut das ist, halt zusammen im Dialog an Problemen zu arbeiten und sich nicht gegenseitig eins über die Rübe zu hauen.
Also mir macht so am meisten Sorge, dass wir so abstumpfen, ne? Dass wir so sagen, okay, können sowieso nichts machen und irgendwann uns nur noch um das kümmern, was wir sowieso täglich machen. Und damit dann ist alles, ich meine, wir sind eigentlich schon abgestumpft, wenn man mal sieht, wie viele Kriege das auf der Welt gibt, die wir alle zur Kenntnis nehmen, aber eigentlich weitermachen wie bisher. Jetzt rückt der Krieg ein bisschen näher, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen aufgerüttelt, aber hoffentlich bleiben wir aufgerüttelt und wachsam und tun alles, was wir tun können, um es dann auch um unsere politischen Führer in die richtige Richtung zu drängen. Ne?
Ich denke, es braucht halt immer so eine gewisse Betroffenheit. Ne? Also klar gibt es viele Kriege auf der Welt. Ich glaube, es gibt so eine Webseite, die heißt Our World in Data oder so. Insgesamt geht, glaube ich, sogar die Anzahl bewaffneter Konflikte zurück. Also es wird nicht immer mehr, sondern eher immer weniger. Aber klar, wenn das jetzt irgendwie so ein paar hundert Kilometer entfernt ist und noch dazu Parteien involviert sind, die Waffen haben, die bis zu uns reichen, ist natürlich ganz andere Betroffenheit, als wenn das irgendwo fern in Afghanistan oder irgendwo in fernen Ländern passiert quasi, ne? Und ich finde, man erlebt das jetzt schon auch anders als so diese Kriege, die man eher so nur über die Tagesschau kennt. Also ich finde es schon irgendwie näher dran. Durch die Flüchtlinge, durch die vielen Hilfsaktionen, man sammelt Sachen, gibt Leuten Unterkunft und so. Also das ist schon, finde ich, jetzt ein ganz anderes Gefühl, als das die Konflikte bisher waren. Ja, aber wie du sagst, ich meine, es wird, also wir hoffen alle, dass es nicht der Weltuntergang sein wird und dementsprechend gibt es eine Zeit danach und da wird es auch viel zu lernen geben aus solchen Krisen und auch viele andere Themen. Deswegen glaube ich schon auch, dass man den Kopf da nicht in den Sand stecken darf, auf keinen Fall. Und umgekehrt auch, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, einige haben versucht, das so sehr plump jetzt so eine Krise irgendwie mit den eigenen Themen zu verknüpfen. Sowas würde ich jetzt auch nicht machen. Ne? Also, dass man jetzt im schlimmsten Fall sogar versucht, Profit draus zu schlagen oder so. Ne? Dazu ist das zu ernst. Aber jetzt so ganz auf Ruhemodus stellen, würde ich, glaube ich, sagen, macht auch keinen Sinn.
Ja, sehe ich auch so. Na gut, also falls ihr irgendwelche Anmerkungen dazu habt, vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden. Dann nächstes Thema ist unser Corporate Learning Camp. Das geht natürlich weiter, die Vorbereitung, weil wir auch einerseits froh sind, dass wir in der Zwischenzeit ein paar mehr Anmeldungen haben. Wir haben insgesamt 160 Anmeldungen jetzt. Das ist allerdings die Zahl für alle drei Orte, wenn man so will, also einmal Hamburg, einmal Waldorf und online. Und damit gehen wir aber davon aus, dass die Zahl sich sicherlich noch verdoppeln wird, sodass wir zu einer ordentlichen Zahl von jeweils mindestens 100 an jedem Standort kommen werden. Und ihr habt ja mitbekommen, das wird ein Barcamp als Hybrid-Camp, Hybrid in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, dass die Online-Teilnehmer genauso teilnehmen können, wie aber auch die am jeweils anderen Standort. Also wir wollen es wirklich schaffen, dass es egal ist, an welchem Standort man ist. Man kann in jeder Session genauso teilnehmen, als wenn man direkt da wäre. Wir prüfen im Moment im Orga-Team oder das Orga-Team prüft sehr intensiv, wie muss die Technik dafür aussehen, wie muss das Veranstaltungsdesign dafür aussehen. Und da ist im Moment ganz viel Energie drin. Simon, vielleicht kannst du gleich ein bisschen was zu der technischen Frage sagen. Du bist da sehr intensiv drin, ne?
Ja, genau. Da gibt's ja im Moment bei den Veranstaltern, habe ich so das Gefühl, zwei Lager. Die einen, die irgendwie sagen, Hybrid, das kann nichts werden, ne? Entweder wir machen eine Online-Veranstaltung oder wir machen eine Präsenzveranstaltung. Aber die Mischung ist eigentlich in der Regel nicht gut. Wir versuchen uns der Herausforderung zu stellen und versuchen, das Hybride hinzubekommen. Und das macht natürlich es nicht leichter, wenn man zwei Standorte hat. Und die zwei Standorte natürlich auch bestimmte Rahmenbedingungen haben. SAP ist als Firma sozusagen, hat eine gewisse Ausstattung in den Räumen. Die Hochschule in Hamburg hat auch gewisse Ausstattung. Also da haben wir gelernt, dass wir da auch an beiden Stellen nicht die gleiche Technik haben, sondern mit einer gewissen Vielfalt leben wollen. Aber im Kern sieht es jetzt so aus, dass wir halt versuchen mit der Meeting Owl, also das ist so eine 360-Grad-Webcam, die quasi ein Webcam-Bild bietet, was so oben im Webcam quasi abrollt, 360 Grad. Also das sieht man wie so ein Panoramablick, wenn man ein Panoramafoto macht. Und dann erkennt die quasi automatisch, wer gerade spricht. Wenn eine Person spricht, ist im unteren Bereich als Vollbild die eine Person. Und dann können bis zu drei weitere Personen eingeblendet werden, wenn die Kamera quasi erkennt, da spricht noch jemand. Und beim Barcamp hat man ja typischerweise ohnehin eher so runde Aufbauten, ne? Also weniger so Tisch- und Stuhlreihen, wie man das aus Trainings vielleicht kennt, sondern eher den Stuhlkreis als Ausgangspunkt. Und da ist quasi die Idee, jetzt so eine Kamera in die Mitte zu stellen. Und da sind wir noch ein bisschen am Hadern, auch mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher der Kamera zu arbeiten. In Waldorf zumindest. Da hat man natürlich das Problem, Audiotechnik, da bist du ja auch affin, die Mikrofone, je weiter die weg sind von den Personen, desto mehr Probleme habe ich mit Hall, ne, mit Schallreflexionen, desto mehr Probleme habe ich, wenn so viele Personen im Raum sind und es viel Geräusche gibt. Ne, also ich sage immer so, 1,5, maximal 2 Meter sollten Sprechende weg sein von dem Mikrofon, wenn das so im Raum steht, sonst wird die Audioqualität schon relativ schlecht. Und das kann natürlich in einem größeren Raum mit so einer Kamera, mit Freisprecheinrichtung in der Mitte schon mal schnell passieren. Das heißt, da müsste man dann die Session-Owner irgendwie briefen, dass man da ähnlich wie beim Fishbowl so einen Modus fährt, dass vielleicht die Leute, die aktiv sind, immer eher so in dem inneren Kreis und damit halt nahe an den Mikrofonen sind. In der Hochschule in Hamburg, die haben jetzt für ihre Räume, auch für die Vorlesungen dort und die Tutorials, die es dort gibt, was die Mikrofone angeht, ein bisschen anderes Setup. Und zwar haben die so ein, es gibt von Rode gibt so ein kleines Funkmikrofon-Set. Da schließt man einen Empfänger per USB an den Rechner an und dann hängen da zwei so ganz kleine, sind so groß wie Streichholzschachteln ungefähr, quadratisch Mikrofone dran, die dann quasi in dem Empfänger zu einem Kanal zusammengemischt werden. Und bei denen ist halt wohl so, dass meistens eine Person etwas mehr spricht. Die kriegt so ein Mikrofon einfach an den Kragen geklipst. Und das andere, da haben sie sich so einen Schaumstoffwürfel besorgt, wie man die auch in der Kita hat, ne, so ein Spielzeug-Schaumstoffwürfel. Haben da oben einen Schlitz reingeschnitten und stecken da das zweite Mikrofon rein. Und das kann dann quasi im Raum hin und her geworfen werden. Und dadurch, dass der Schaumstoff außenrum ist, ist auch nicht so schlimm, wenn das mal runterfällt. Das Mikro geht nicht kaputt und es gibt auch keine großen Störgeräusche. Na, und dann ist das wie so ein Talking Stick. Also die Leute, die sich dann einbringen wollen, kriegen den Würfel zugeschmissen. Man muss wissen, dass bei der Zahl 6 der Schlitz ist mit dem Mikrofon. Spricht dann quasi in die 6. Und dadurch, dass man den Würfel dann so in der Hand vor sich hält, hat man in der Regel auch keinen größeren Abstand als so 30, vielleicht maximal 40 Zentimeter vom Mikrofon. Und das haben wir getestet und das ist vom Ton sehr gut. Also das werden so die Setups sein, die wir da eben dann mal ausprobieren werden.
Also es ist auch schön, dass wir zwei Varianten haben, dass sich jeder hinterher mal ein Urteil bilden kann, was lohnt sich an Technik einzusetzen.
Genau, genau. Und was auch noch wichtig ist, jeder muss sein eigenes Endgerät mitbringen. Also wir haben, so wie es aussieht, in den Räumen in der Regel ein Display nur und haben gesagt, auf diesem einen Display sollen die Remote-Teilnehmenden zu sehen sein oder halt die vom anderen Standort. Also dass man wirklich auf der großen Displayfläche im Raum die Leute sichtbar macht, weil das ist ja, was oft bei Besprechungen passiert. Wenn dann eher die Folien oder ein Screensharing groß auf dem Display sind, dann vergisst man die Leute, die woanders sind, weil man sie halt nicht sieht. Also das soll auf den Displays passieren und das heißt dann aber auch, wenn jetzt Inhalte geteilt werden oder man zusammen auf einem Whiteboard was macht oder auf einem Etherpad was zusammenschreibt oder Google Doc, dafür muss dann jeder ein Endgerät dabei haben. Also da ist die Empfehlung, dass man entweder, ich würde sagen, idealerweise ein Laptop dabei hat oder halt zumindest ein Tablet, also nicht jetzt nur ein Smartphone, ein kleines, sondern ein bisschen was Größeres, an dem man arbeiten kann.
Und die Session-Owner, die sollten sowieso ihr Gerät dabei haben, denn die brauchen das, um es anzustecken, wenn sie da irgendwelche Folien zeigen wollen.
Genau, genau so ist es. Ja.
Ja. Für die beiden Camps gibt's noch eine Besonderheit. Wir wollen ja diesmal unsere CO2-Bilanz aufstellen. Und da hilft uns Christian Lunkenheimer wieder. Und wir werden deshalb alle, die ankommen, fragen, Wie viel Kilometer seid ihr gefahren? Mit welchem Verkehrsmittel seid ihr gekommen? Um damit auszurechnen, wie viel CO2 haben wir eigentlich verbraucht? Also es wäre schön, wenn ihr jetzt schon überlegt, wie ihr möglichst CO2-arm anreisen könnt. Denn wir wollen ja als Vorbild nachher gelten und eine geringe CO2-Bilanz fürs CLC 22 aufstellen.
Ja.
Ja, wir haben so einige Entscheidungen jetzt zu treffen, die wirklich Geld kosten. Also es fängt bei der technischen Ausstattung für das Hybride an und es hört auf beim Catering. Deshalb überlegt, wer jetzt schon sagen kann, dass er hin möchte, kann auf alle Fälle jetzt schon sich anmelden, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie viele Teilnehmer werden es denn wirklich. Und falls irgendwas schief geht, weil die Inzidenzzahlen weiter steigen, dann wird es natürlich online stattfinden. Also alle Anmeldungen gelten dann natürlich für die Online-Variante.
Das ist ja wahrscheinlich jetzt bei vielen noch so ein bisschen das mulmige Gefühl, ne? Weil man jetzt dachte, es geht so langsam in den Frühling, jetzt müsste eigentlich alles sich normalisieren, aber die Zahlen steigen. Aber wir haben ja bis Ende Mai auch noch eine ganze Weile Zeit. Also da sind wir eigentlich noch ganz guter Dinge.
Ja, und wir haben uns vorgenommen, so ab dem 1.4. den Sessionplan freizuschalten, wieder so, dass jeder seine Sessions selber eintragen kann und auch wieder jeder bringt sein eigenes Meeting-System mit, hat sich bewährt, dabei bleiben wir, also überlegt jetzt schon, welche Session ihr eventuell einbringen wollt. Wir hoffen natürlich auf ganz viele Sessions zum Thema Ergebnis von unserem großen Projekt Mein Ziel 22. Aber insgesamt auch alle anderen Themen gelten. Und denkt immer dran, unser Motto heißt ja diesmal selbstorganisiert und kollaborativ lernen. Ja, und dann sind wir gleich beim nächsten Mein Ziel 22 Projekt. Das haben wir ja am 21. Februar mit der Auftaktveranstaltung gestartet, so ganz offiziell. Die Aufzeichnung davon kann man sich ansehen. Und das sind ja jetzt schon wieder fast 4 Wochen her. Es gibt etliche Zirkel, die sich schon regelmäßig treffen und weiterarbeiten an ihren Themen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute auch ihre Zwischenergebnisse auf kolon.de veröffentlichen. Ne, denn ich glaube, dieses Mitlesen, was andere gerade sich erarbeiten, ist viel interessanter, als am Ende irgendein weichgespültes Ergebnis zu sehen. Ne? Das regt viel mehr an, auch sich selber mit Themen zu beschäftigen.
Ja.
Und vielleicht dann an der Stelle, ich selber bin ja auch eingestiegen ins Thema Storytelling und da kommt man auf interessante Leute, auf interessante Themen und über die sozialen Medien hat mich angesprochen die Jennifer Fritz, die sagt, ja, ich mache sowas und ich mache sowas auch in Trainings. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, ja, machen wir einen Podcast draus. Und dann hat sie gezögert und gesagt, also so ein Story-Training lebt eigentlich auch von der grafischen Unterstützung und daraufhin haben wir verabredet, dass wir so ein Corporate Learning Meetup machen und das hat stattgefunden, hat den Titel vom Storytelling zum Storytraining und nun hatte sie noch das Problem, dass sie zwar solche Trainings macht, aber alles für Unternehmen, sie darf es nicht jetzt in unserem Kontext verwenden.
Okay.
Aber sie hat ein sehr schönes öffentliches Storytraining gefunden. Es geht um den Klimawandel und sie hat uns praktisch an einem Beispiel deutlich gemacht, wie sowas aufgebaut ist und worauf es ankommt und auch so mit vielen Nebenbemerkungen, wie man den Aufwand verringern kann. Ne? Es ist offensichtlich ein Training, was gar nicht so aufwendig hergestellt worden ist und das hat sie uns alles erklärt. Also schaut mal auf kohler.de, findet ihr eine der letzten Posts ist praktisch die Aufzeichnung von ihrer
Was ist so dein Zwischenstand oder dein Zwischenerkenntnis? Was ist Storytelling und was wird es für dich bedeuten?
Ja, also zunächst mal Storytelling ist, so ist es auch überall definiert und so habe ich es auch angefangen, einfach eine Methode, sehr anschaulich, auch möglichst in die Erlebniswelt der Zuhörer zu kommen, ein Thema darzustellen. Also Themen so darzustellen, dass die Leute nicht bloß sachlich, sondern auch emotional berührt sind. Und in der Zwischenzeit habe ich mit etlichen Leuten gesprochen, unter anderem mit einem Filmdramaturgen, der hat gesagt, eigentlich ist die Dimension viel größer. Alles, was wir tun, ist immer Teil einer großen Geschichte. Und man kann, wenn man seine eigene Situation mal als Story darstellt, damit in die Außenperspektive gehen. Also sich selbst und was man getan hat, einfach mal selber so beschreiben, dass man damit diese Geschichte auch weitererzählen kann. Also in die Zukunft gehen kann und damit mögliche Zukünfte schon mal vorwegnehmen kann. Mhm. Und das hat mich auch fasziniert, dass man, wenn man schon Storytelling macht, nicht aufhören muss mit dem, was man sich vorgenommen hat, sondern einfach mal in die Zukunft weitergeht und damit Möglichkeiten aufzeigt, in die Richtung es gehen könnte. Und deshalb, glaube ich, gibt es so eine Metaebene für dieses ganze Thema Storytelling. Ich kann sie noch nicht so richtig greifen, aber ich bin überzeugt davon, da ist mehr drin, als es so auf den ersten Blick aussieht.
Ja, also, Storytelling, was man oft hört, ist ja diese, entweder die griechische Tragödie, so als Blueprint für Stories, oder auch diese Heldenreise, die, glaube ich, auch daherkommt. Ne? Ich glaube, ganz viele Storylines von Filmen und so basieren auf dieser Heldenreise. Und da ist ja auch so, oder wenn man einen Geschichtsfilm hat, ist das eine Geschichte eher über die Vergangenheit. Wenn man jetzt an Science Fiction und Star Wars denkt, ist es eher die Zukunft. Ne? Und so können wir das, was man erreichen will, die eigene Vision quasi als eine persönliche Science-Fiction-Story begreifen und die so erzählen, ne, und Geschichtsfragmente erzählen. Ich finde das spannend. Ja. Das Storytelling ist halt so ein Begriff, wo man viel drunter verstehen kann und den man oft hört und irgendwie so richtig, wenn man näher dran guckt, zerrinnt einem der immer zwischen den Fingern. Ne? Das ist so, man kann sogar wenig festmachen an irgendwas. Ne?
Ja. Ja, genau. Also selbst so Meme sind eigentlich Stories. Also man kann sich das so vorstellen, Storytelling ist alles, was im Kopf Geschichten erzeugt.
Ja. Das zum Beispiel also in dem Podcast von der New York Times gibt es den Podcast The Daily. Das ist für mich so ein totales Paradebeispiel von Storytelling, weil so eine Zeitung hat ja ganz viele Artikel jeden Tag und in dem The Daily Podcast konzentrieren Sie sich jeden Tag nur auf ein Thema und behandeln das so ungefähr in 20 Minuten. Und dieses Thema wird total lebendig, ne? Mit ganz viel Atmosound. Also man fühlt sich richtig in die Geschichte und in die Entwicklung dieses Strangs reinversetzt. Und das ist eine komplett andere Erfahrung, als die Zeitung zu lesen, ne? New York Times zu lesen, ist ganz anders als The Daily Podcast zu hören. Und beides hat aber total seine Berechtigung. Also beides macht man sehr gerne.
Mhm. Mhm.
Ja, naja, bin ich gespannt, wohin dich das führt.
Ja, genau. Du bist ja auch unterwegs mit Storytelling. Wie weit bist du denn? Was hast du denn schon für
erste Erkenntnisse? Ja, mit Storytelling nicht. Ich habe ja so zwei Lernziele. Das eine ist, ich habe einen Learning Circle mit vier anderen Leuten im Rahmen von der parallel laufenden Learning Circle Experience zu Podcasting. Und da schauen wir uns speziell mal an, wie kann man auf Office 365 Standardinfrastruktur Podcasts abbilden. Also da hatten wir jetzt das erste Treffen vor einer guten Woche. Ne? Und da ist so der Ansatz, dass wir mal gesagt haben, was ist der typische Workflow im Podcasting, was sind so typische Tools, wenn man so einen Podcast macht wie wir jetzt, ne? Und den dann hinterher auf WordPress und Podlove ausspielt und den mit Reaper aufnimmt und Ultraschall und mit StudioLink verbunden ist. Wenn man das jetzt in eine Organisation reinprojiziert, habe ich diese ganzen Elemente nicht. Ne? Und da gucken wir uns jetzt quasi Element für Element an. Wie kann ich das tun, wenn ich intern bin? Ne? Wie wird eine WordPress-Seite durch eine SharePoint-Seite ersetzt? Wie wird mein Podhoster durch Microsoft Stream ersetzt? Kann ich Audacity oder Teams oder Zoom nutzen zum Aufnehmen? Womit schneide ich? Ne, und da wollen wir nächste Woche, 24.03. ist ja das zweite Audio-Barcamp, wird es eine Session dazu geben. Da sind wir aber noch nicht fertig. Da wird es aber sicher dann auch auf dem Barcamp eine Session dazu geben. Und
sehr schön.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenpotenzial. Ne? So diese Medien, Podcasting, Videoblogs. Ich finde, viele Organisationen haben noch so sehr starke Top-Down-Kommunikation in den Intranets. Ne? Da sind es meist nur sehr wenig Leute, die da Sachen veröffentlichen können. Und so diese Innovationskraft im Internet, die kommt ja gerade daher, dass prinzipiell jeder, der der Meinung ist, was zu sagen zu haben, eben einen Blog starten kann oder eine Website machen kann oder einen Videoblog oder eben einen Podcast machen kann. Und das ist was, wo man, glaube ich, in Unternehmen nachziehen muss. Ja, und das zweite Lernziel, was ich noch habe, das beschäftigt sich mit dem Thema Metaversum. Also das ist ja gerade so ein ganz hippes Thema, spätestens seit Facebook sich in Meta umbenannt hat. Und da habe ich quasi als Ziel, das Konzept besser zu verstehen, so eine Linkliste mit Material aufzubauen, eine Arbeitsdefinition zu erarbeiten. Also da sind so drei Key Results definiert. Da haben wir auch einen Chat, da sind 10-12 Leute drin, die da mitdiskutieren, gegenseitig Artikel teilen, sich auf Dinge hinweisen. Und da war jetzt so eine erste wichtige Erkenntnis, dass es quasi nicht mehrere Metaversen gibt. Ne, so Metaversum ist ja eigentlich die Idee parallel zum Universum. Ne, das physische Universum, was wir kennen, verschmilzt mit der digitalen Welt. Und das ist sozusagen die Idee des Metaversums. Ne, und jetzt wird eben oft drüber gesprochen, ob Facebook dann in Zukunft ein Metaversum ist und ob es dann noch andere Metaversen gibt. Und da haben wir uns jetzt mal drauf festgelegt zu sagen, nee, genauso wie es halt wahrscheinlich ein Universum gibt, vielleicht finden wir mal irgendwann noch ein anderes, aber im Moment haben wir das noch nicht, gibt es eben auch nur ein Metaversum. Ne? Und dort sind sozusagen Menschen über Raum und Zeit hinweg miteinander verbunden. Und ob dann die Zugangstechnologie VR und 3D-Brillen sind oder textueller Chat oder, das ist erstmal noch offen. Da wollen wir jetzt auch so eine Kriterienliste herausarbeiten, was sind eigentlich so die Eigenschaften des Metaversums und wie zeigen die sich vielleicht auch heute schon in Ausprägungen im Internet.
Ja, das ist sowieso spannend, weil ich glaube, jeder versteht so ein bisschen was anderes unter diesem Metaversum. Es ist alles sehr neblig, was da in den Köpfen bisher besteht. Ne?
Es ist ist natürlich auch ein großer Kampf im Moment, würde ich mal so interpretieren, um die Deutungshoheit. Ne? Mhm. Also wenn man mal so in die Literatur zurückschaut, und Snow Crash war ja der erste Roman, wo auch der Begriff Metaversum herkommt. Dann gibt es so Ready Player One, Matrix könnte man vielleicht damit reinrechnen. Ja, und da war ja die Eigenschaft immer die, dass sozusagen unsere physische Welt so total nicht lebenswert ist und Menschen sich deswegen in die virtuelle Welt zurückziehen. Und in der virtuellen Welt gibt es natürlich Gatekeeper, die dort, wenn man so will, die Diktatoren sind dieser Welt. Und die ist natürlich auch komplett durchkommerzialisiert. Und da kann man natürlich irgendwie an drei Fingern abzählen, was für ein Interesse da ein Mark Zuckerberg und ein Facebook dran hat an dem Metaversum. Ne? Die wollen natürlich alle jetzt diese Gatekeeper dieser neuen Welt sein, ne? Wo ich denke, das ist wichtig, dass sich viele mit solchen Konzepten beschäftigen, damit eben das nicht so wird, ne? Dass das dann eine Welt ist, die von wenigen dominiert und ausgenutzt wird, sondern eben was Gemeinsames ist und was Verbindendes ist. Aber deswegen, glaube ich, versucht da jeder so, sich zu positionieren im Sinne von so, wir sind die Plattform des Metaversums, wenn ihr da drin sein wollt, dann kommt zu uns. Und ja, so ein bisschen wie im Podcasting auch, ne? So Spotify versucht sich zu positionieren, als wir sind der alleinige Ort, wo es Podcasts gibt, und daneben gibt es aber natürlich noch viele andere.
Ja, also ihr merkt schon, genauso wie wir beide uns Ziele für dieses Projekt Mein Ziel 22 gesetzt haben, gibt es 250 Leute, die sich solche Ziele gesetzt haben. Und es wäre ganz schön, wenn wir von denen so Zwischenergebnisse kriegen würden, entweder auf den sozialen Medien oder, ihr wisst, ihr könnt auch auf kolon.de schreiben. Die beste Form ist natürlich, seinen eigenen Blog zu haben, denn da findet man die Dinge nachher auch wieder. Jeder, der mal auf LinkedIn oder Xing oder sowas geschrieben hat, ein Jahr später das wieder zu finden, ist wahnsinnig schwer, wenn man es überhaupt noch findet. Genau. Und insbesondere die anderen finden es nicht mehr wieder. Wenn man einen eigenen Blog hat mit einer eigenen Domain, dann kann man sowas so ablegen, dass es für jeden jederzeit wiederfindbar ist und man selber auch immer der Eigner bleibt. Ne? Man ist nicht davon abhängig, dass jetzt andere vielleicht den Service einstellen. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Google Plus war der letzte große eingestellte Service. Und alles, was da drauf war, ist dann jeweils weg. Für all diejenigen, die jetzt doch nachdenklich werden, es gab ja mal eine schöne Initiative bei der Corporate Learning Community, die hieß CLCDOOO, also Domain of One's Own, war der Titel dafür. Und da hat ein ganzes Team mal zusammengeschrieben, wie man sich so eine eigene Domain recht einfach einrichten kann, damit man praktisch so ein Stückchen Garten im Internet hat, wo man andere hinführen kann oder anderen den Tipp geben kann. Hier, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, vielleicht willst du ja was ergänzen.
Das ist eh, glaub,
findet man wieder auf
kolon.de. Genau, bei den Projekten, ne, kolon.de. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, mal so drüber nachzudenken. Es gibt ja so Begriffe wie digitale Souveränität oder Datenhoheit. Ich kann total nachvollziehen, dass es sehr bequem ist, wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, zu bloggen oder seine Meinung im Netz zu äußern, auf so Plattformen wie LinkedIn oder Medium zu gehen. Das funktioniert auch sicher eine Weile vielleicht ganz gut. Aber letztendlich muss man sich immer bewusst sein, wenn man sowas kostenlos nutzt, dass man selber quasi da nicht Kunde ist, sondern Produkt ist, ne, und dort sozusagen Content bereitstellt dafür, dass in der Regel mit dieser Plattform dann Werbung gemacht wird oder Recruiting gemacht wird, wie das bei LinkedIn und Xing und so der Fall ist. Und vor allen Dingen auch, dass man selber eigentlich überhaupt nicht in der Hand hat, was mit diesen Plattformen passiert. Da kann sich relativ schnell das Geschäftsmodell mal ändern, ne, und dann passt es vielleicht für die eigenen Ziele und Zwecke nicht mehr. Also merkt es zum Beispiel bei uns gerade bei YouTube. Ne, bisher konnte man seinen Kanal da auf, man will ihn nicht monetarisieren, stellen. Dann wurden in die eigenen Videos keine Werbung eingespielt. Dann ändern sich da mal die AGBs und YouTube holt sich dann das Recht, quasi trotzdem Werbung einzuspielen. Und auf einmal hat man da in den eigenen Videos irgendwelche Werbung drin, auf die man gar keinen Einfluss hat. Und ich glaube, das ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengender ist, erstmal so eigene Infrastruktur aufzubauen, durchaus, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, was man da an Daten in der eigenen Hoheit haben will und selber bestimmen will, wie das aussieht und wo das ist. Und immer natürlich, ja, so ein Zielkonflikt oder eine Abwägung, ne? Die anderen sind ja alle in dem Netzwerk, da habe ich dann die Reichweite. Ne? Mit dem eigenen Blog habe ich natürlich nicht so die Netzwerkeffekte wie jetzt in so einem großen Netzwerk. Aber auch da kann man sich ja Strategien überlegen, wo man sagt, okay, ich poste meine Sachen in meinem Blog und tue die dann entweder mit der Hand schnell oder mit einem Automatismus nach LinkedIn oder Medium nochmal reposten. Hat man ein bisschen Redundanz, hat aber halt auch den Vorteil, wenn die Plattform mal weg ist oder eben wie im Fall von Slideshare zum Beispiel oder im Fall von Flickr sich stark einschränkt oder die Nutzungsbedingungen sich ändert, dass man einfach sagt, naja, ist mir egal, lösche ich meinen Account da, aber meine ganzen Inhalte sind halt an den originalen Stellen noch vorhanden. Deswegen ist so eigene Domain mit einem eigenen Blog, wo man dann mal überlegen kann, soll da ein Podcast mit dazu, will man da vielleicht eine Nextcloud haben, um sich von Dropbox unabhängig zu machen. Ja, also das sind also Sachen, wo es sich durchaus mal lohnt, sich mit zu beschäftigen und vor allen Dingen lernt man auch eine Menge dabei. Ne? Ich finde, viele sprechen über digitale Transformation und haben eigentlich so die digitalen Werkzeuge noch nie von innen gesehen, ne? Mal so irgendwie den eigenen Server zu betreiben, einen eigenen Blog aufzusetzen, ja. Da lernt man ja auch sehr viel dabei.
Ja, und auch wenn man einen eigenen Blog betreibt, dann ist man geneigt, öfter öffentlich zu schreiben und öffentliches Schreiben, das haben wir ja schon ein paar Mal deutlich gemacht, ist so der Lernbooster. Ne? Denn wenn ich überlege, was ich veröffentliche, dann überlege ich dreimal so lange, als wenn ich es mir selber aufschreibe. Und dieses dreimal so lange Überlegen ist einfach Lernzeit. Also es prägt sich dann viel besser ein. Ja, Simon, du hast noch ein großes...
Ich habe noch ein großes Thema, ja. Ich wollte nur gerade sagen noch, ich sehe den Thomas bei den Zuhörenden. Der hat bestimmt auch ein heißes Lernziel. Wenn du magst, kannst du mal auf die Bühne kommen, dazu was erzählen. Ich habe den Twitter-Space freigeschaltet, dass jeder reden darf, der mag. Aber können wir erst das andere Thema auch noch behandeln, ne?
Ja, dein Thema LernOS-Convention sollte man noch ansprechen. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber die ersten Anzeichen, es wird ein bisschen deutlich, um was es da wirklich geht. Die Anmeldungen sind schon da und vielleicht kannst du es noch ein bisschen erläutern.
Genau, das Orga-Team werkelt ja schon seit einer Weile. Wir haben, LernOS Convention ist ja die Jahresveranstaltung der LernOS Community, aber eben nicht nur der LernOS Community, sondern da geht es ja ein bisschen um ein größer gefasstes Thema. Und wir haben dieses Jahr The Re-Return of Knowledge Management als Claim und haben so als das Design ist angelehnt an Star Wars, The Return of the Jedi. Und im Prinzip ist so ein bisschen die Grundidee, das Narrativ, wenn man beim Storytelling bleiben will, dass wir ja, wenn man so auf die letzten Jahre oder Jahrzehnte schaut, immer so kurzfristig hippe, schicke Modethemen haben, ne, seien das MOOCs, Liberating Structures, Enterprise Social Networks, Digital Workplace, Working Out Loud. Also es gibt immer so Sachen, die sind so 2, 3, 4 Jahre da und dann sind die wieder weg und dann kommen neue. Und die sind aber lang genug da, dass ich halt rund um diese Themen immer einzelne Communities und Gruppen und Veranstaltungen bilden, die aber wie so Silos oft fungieren und mit den anderen wenig zu tun haben. Und bei uns ist das so die Sicht, ich komme ja aus diesem Eck Wissensmanagement und Lern der Organisationen, ne, dass wir eigentlich da ein sehr langfristiges Thema, so ein Megatrend vor uns haben, ne, Megatrend Wissensgesellschaft, ne, wo man so dieser Umbruch von Agrar- in Industriegesellschaft vor einigen 100 Jahren ja sehr sichtbar war, ne, in Agrargesellschaft. Da arbeitet jeder auf dem Feld, auf seinem eigenen Hof oder halt als Angestellter dort. Und Industriegesellschaft, auf einmal ändert sich der Arbeitsort, man geht in die Stadt, man ist in der Fabrik, die Schichten takten meinen Arbeitstag. Und dieser Übergang von Industrie- und Wissensgesellschaft ist jetzt eigentlich viel unsichtbarer, ne, weil man ihn nicht so deutlich spürt und die Änderung nicht so stark ist. Ne. Natürlich hat heute ein Meister in der Produktion auch viele wissensintensive Aufgaben. Man hat, was man früher White-Color-Worker genannt hat, so Knowledge-Worker, also Leute, die halt hauptsächlich, deren Job hauptsächlich der Umgang mit Wissen ist. Wissenschaftler, die neues Wissen schaffen, Trainer, Lehrpersonal, die bestehendes Wissen vermitteln, Softwareentwickler, die Wissen anwenden. Ja, aber das fungiert eher so schleichend. Nichtsdestotrotz sagen wir halt, es ist dahingehend ein Megatrend, dass das auch was ist, was uns das ganze Jahrhundert noch erhalten bleibt. Und ja, eigentlich sehr oft totgesagt wird, ne, weil Firmen versuchen, so eine Wissensdatenbank zu machen und das klappt dann nicht und dann sagen sie, Wissensmanagement ist tot. Aber Wissensmanagement ist eigentlich ja nur die Antwort sozusagen auf die Kette, wenn wir uns auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft bewegen und es dort sowas gibt wie eine Wissensökonomie, also ein Teil der Wirtschaft, die eben sehr viel mit Wissen zu tun hat und der ja auch ein sehr erfolgsträchtiger Teil ist, Erfolgsfaktor für eine Gesellschaft, muss man sich eben im Management, also in der Art und Weise, wie man Firmen, Hochschulen, alle Arten von Organisationen organisiert, darauf einstellen. Und das ist eigentlich der Scope des Wissensmanagements. Und dementsprechend wollen wir das so ein bisschen auf die Bühne holen als Thema, zusammen mit dem Gedanken, dass das natürlich in einer Organisation nicht von einer Fraktion oder einer Abteilung geleistet werden kann. Also wenn ich immer höre, so ja, wir haben ja kein Wissensmanagement, weil wir keine Wissensmanagement-Abteilung haben, das ist ja totaler Quatsch. Du hast auch in deinem Gehirn nicht ein Wissensmanagement-Areal, sondern alle Elemente quasi deines Organismus haben mit Lernen zu tun. Und so ähnlich ist das in der Organisation auch. Ne? Da braucht man viele, viele Menschen bis alle, die lernen und die Lernen organisieren. Und dieses Multidisziplinäre, wen brauche ich da alles? HR, IT, Strategie, Management, Führungskräfte, Projekt, Prozessmanagement. Das wollen wir sozusagen eingebettet in dieses Star Wars-Theme mal versuchen rauszuarbeiten. Genau, ja, parallel dazu deshalb, auch. Ja, sorry, wollte nicht ins Wort fallen.
Ja, und deshalb suchen wir noch ein paar vernünftige Schlagworte, so wie möge die Macht des Wissens mit dir sein oder so ähnlich.
Genau. Ja, genau, das hatten wir im letzten Orga-Termin darüber gesprochen. In der Kommunikation ist das mit diesem Slogan ganz gut gelungen. Ne? Da gibt es diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Also als Mensch kann ich quasi, egal ob ich jetzt als Kommunikateur ausgebildet bin oder nicht und ob ich einen Kommunikationsplan habe oder nicht und egal auch, ob ich was sage oder nicht, ne, nonverbale Kommunikation. Ich kommuniziere immer und ich finde, dazu muss man eigentlich, zu dieser Sicht muss man bei Wissen und Lernen auch kommen, ne, und sagen, wir als einzelne Menschen können nicht nicht lernen, wir können uns nicht dem Lernen entziehen. Natürlich, eine lernt schneller, der andere langsamer, der eine hat mehr Freude dran, der andere weniger. Aber sowohl Individuen als auch Teams, als auch ganze Unternehmen können quasi kein, die können nicht kein Wissen, Moment, wie viel Verneinungen, sie können nicht kein Wissensmanagement haben, genau. Also jedes Unternehmen hat ein Wissensmanagement. Und jedes Unternehmen und jede Organisation ist eine lernende Organisation. Auf welchem Reifegrad und wie systematisch, das steht auf einem anderen Blatt, ne? Und auch hier, wie stark ich das brauche, hängt dann stark davon ab, was machen meine Wettbewerber so, reicht mir das vielleicht langsam zu lernen oder habe ich großen Wettbewerbsdruck, dann muss ich etwas schneller lernen. Aber eigentlich so diese Sicht, ich kann mich entscheiden, ob ich Wissensmanagement habe oder nicht, das ist eigentlich eine falsche Fragestellung aus unserer Sicht.
Ja. Simon, jetzt sag noch, wann ist die LernOS Convention und kann man sich noch anmelden?
Ja, ne, die Bewerbung hat noch gar nicht groß angefangen. Die ist erst im Juli, 5. 6. Juli. Es gibt auf cogneon.de/loscon22 gibt's schon die Landingpage. Wer mag, kann sich da schon ein Ticket klicken. Es gibt Vorort-Tickets. Wir haben die Burg in Nürnberg reserviert, die Kaiserburg. Und es gibt zwei Arten von Online-Tickets. Online-only, da hat man nur Zugriff auf die Sessions und die Vorträge und so weiter, so Multiformat-Veranstaltung. Und dann haben wir aber auch noch ein Online-Paket mit Goodiebag. Also da kriegt man dann auch die Versorgung für die Abendveranstaltung und so nach Hause geschickt. Das ist alles schon da. Informationen sind noch ein bisschen spärlich. Also das wird wahrscheinlich jetzt dann auch so im Mai oder so, Anfang Mai wird dann die Site voll da sein, so 8 Wochen vorher ungefähr. Aber wer mag, kann sich da gern schon Platz sichern. Aktuelle Corona-Regime ist noch 60 Leute vor Ort, wobei das sich das ja alles jetzt gerade so am Lockern ist. Also wir gehen davon aus, dass wir so mit irgendwas zwischen 100 und 150 Leuten vor Ort sein werden, plus 100 bis 150 Leute online. Das wird so das, wogegen wir planen, zumindest im Moment.
Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende unserer Zeit. Vielleicht schauen wir mal, ob noch Leute da sind, die sich noch einbringen wollen.
Der bestimmt auch ein Mindziel 22 hat, der Thomas. Den könnte ich mal auf die Bühne einladen. Er hat sich schon entstummt. Grüß dich, Thomas.
Hallo, ich habe nur zufällig gesehen hier am Abendabschluss hier. Das macht ihr gerade Podcast-Aufnahmen.
Ja, wir nehmen normalerweise unseren Crossover-Podcast immer Freitag früh auf. Das hat aber das letzte Mal nicht geklappt. Deswegen sind wir diesmal Freitagnachmittag dran. Und wir hatten vorhin über mein Ziel 22 gesprochen und waren der Meinung, dass du bestimmt auch ein Ziel hast. Würdest du vielleicht kurz erzählen könntest?
Ja, du, also ich mache noch bei so einem anderen Seitenprojekt mit, so einem sogenannten Corporate Learning Camp in Waldorf, und irgendwie ist es beansprucht einen das doch auch nochmal nebenher ein bisschen. Und ich habe ein Ziel, aber ich hatte keine Zeit, das da offiziell da einzutüten. Also ich wollte eigentlich schon letztes Jahr mal im Buch im Selbstpublishing machen, und das steht immer noch auf meiner Liste. Ne? Mhm. Also ich hatte dann andere Prios, ich hatte hier eine Solaranlage installiert, war dann ein bisschen Aufwand. Daher habe ich es nach hinten geschoben. Und genau, Self-Publishing.
Ja, ist auch cool.
Digital. Ja.
Solaranlage fällt mir ein, habe ich auf Twitter gerade gesehen. Der Martin Geisenheimer hat, glaube ich, letztes Wochenende sein Dach gepflastert. Ne?
Habe ich gesehen, genau. Oh, ja. Ich habe eine ganz 18 kWp.
Cool.
Großes Teil, ja.
Passt ja auch zum Nachhaltigkeitsthema.
Und zum Prepper.
Ja, zum Prepper, genau. Selbstversorgung, kannst die Gasleitung kappen da.
Habe ich keine zum Glück.
Und Selbstpublishing, erstmal dich mit dem Thema beschäftigen, oder hast du auch schon ein Buch geschrieben, was es zu publizieren gilt? Oder willst du das noch schreiben?
Ich habe so viel Content. Also ich habe ein Thema, so ein altes Booklet, was ich mal intern gemacht habe. Ich habe gedacht, das könnte ich theoretisch einfach anpassen. Mhm. Sonst, ich habe eigentlich genug Artikel mal geschrieben. Ich meine, das ist ja immer die Frage, ne? Machst du ein ganz kleines Booklet dann für 1,99 € oder machst du, also ich bin eh kein Freund, ehrlich gesagt, von den riesen Sammelbänden. Ich habe ein paar hier rumliegen, ich habe die alle nicht gelesen.
Ja.
Bin da auch eher, auch wenn das, ist ein super Aufwand, man fühlt sich echt toll. Ich habe sowas mal vor 10 Jahren gemacht, so Personalentwicklung 2.0, aber ich glaube, es liest heutzutage niemand mehr. Also ich würde gerne einfach auch ein, zwei Sachen ausprobieren. Also vielleicht auch kleinere Einheiten. Ne?
Stark. Ja,
kann
das
ist einbringen eigentlich? Oder ist schon der Zug abgefahren?
Kann man jederzeit noch.
Kannst du.
Gibt es noch eine Blogparade, da kann man die Ziele mit dazu schreiben. Ne?
Ich schreibe es mal auf eine Liste.
Wir haben so dieses OKR-Format, ne, dass man sich so ein bisschen auf so ein Key-Result auch festlegt. Idealerweise bis zum Camp natürlich.
Ja, das schaffe ich.
Sehr gut. Ja, das ist ein spannendes Thema, wie sich die Bedeutung dieser Medien verändert. Ne? Also
absolut.
Die, wir haben gerade vorhin über Blogs gesprochen, da hast du, glaube ich, noch nicht zugehört, ne? Aber für viele jetzt auch in Richtung Reputation von Knowledge Workern gedacht, macht das schon noch einen Unterschied, ob man sagt, ich schreibe einen Blog oder ich habe ein Buch geschrieben.
Ja.
Und in welchem Verlag ist das erschienen und so. Also ja, spannend.
Wir haben hier noch eine Journalistin mit, die Gudrun habe ich gesehen, ist auch mit dazugekommen. Als Journalistin würde mich auch da mal interessieren, mal vielleicht zu so Wissensmanagement im Allgemeinen oder speziell zum Selbstpublishing.
Mhm.
Oder? Darf ich da mal dann das Mikro weiterleiten?
Ja, gerne.
Was genau wollt ihr von mir wissen? Nein, also ich habe noch kein Buch im Self-Publishing veröffentlicht, aber ich habe gerade, also mein Mann hat bei Campus ein Buch gemacht, das jetzt im April erscheint. Und ich habe auch schon ein Buch geschrieben zum ganz anderen Thema. Und ich habe festgestellt, das Aufwendige ist wirklich die Zusammenarbeit mit einem Verlag.
Ja.
Also, weil da kommt ganz oft nicht das raus, wie was man sich dann so vorgestellt hat.
Das dauert.
Also ich meine jetzt nicht unbedingt bei dem Inhalt, aber zum Beispiel bei der Gestaltung. Und ich sehe ja so ein Buch als so ein ganzheitliches Projekt. Also das nicht nur aus dem Text besteht, sondern wo man sich überlegt, wie kann ich diese Seite gestalten? Genauso wie ich irgendwie so eine Webseite ja versuche zu gestalten.
Mhm.
Ja, so dass sie vielleicht, dass es vielleicht irgendwie bestimmte Zusammenfassungen gibt oder Tipps für eine Aktion. Also so ein bisschen das lebendig zu machen. Gerade wenn es ein Buch ist, was jetzt nicht irgendwie nur so ein Roman ist. Und das ist in Zusammenarbeit mit Verlagen echt nicht so leicht.
Das hört man sehr oft, ja.
Ja, das dauert. Das ist der Oberhammer. So, so Idee to publish, Idee to Buchladen, mindestens 2 Jahre, ne?
Ja. Ja, und das ist halt, und dann kommt irgendwie immer wieder was und dann denkst du so, okay, jetzt haben wir es und jetzt sieht es ungefähr so aus, wie ich möchte und dann auf einmal geht's doch nicht und also das, ich finde, das hat mich, also das, ich hätte nie erwartet, damals, als ich das Buch gemacht habe, wie gesagt, zum ganz anderen Thema, dass das so lange dauert.
Ja. Ja, da habe ich
auch jetzt gesagt.
Da habe ich auch eine Story noch für dein Storytelling, Karl-Heinz. Wir hatten hier in Nürnberg mal das Open Up Camp. Das war ein Barcamp zu den ganzen Openness-Themen, also so Open Innovation, Open Hardware, Open Software, Open Source. Und da gab es eine Session, da ging es um Innovation im HR-Bereich. Und da waren so viele Leute, die schlaue Sachen gesagt haben, dass am Ende der Session die Idee da war, wir machen so eine Art Hackathon oder Booksprint, haben wir das dann genannt, um ein Buch zu schreiben, HR Innovation. Gesagt, getan, wurde irgendwie Wochenende festgelegt, uns getroffen alle in Forchheim 2 Tage, jeder hat an seinen Kapiteln geschrieben. Die Idee war, das auch in einem Verlag zu veröffentlichen. Zum Glück, muss ich sagen, war ich nicht in dem Team, was auf Verlagssuche war. Ich habe nur immer den Schmerz mitbekommen. Zum einen ging es natürlich darum zu sagen, man will das Buch veröffentlichen auf Papier, aber gleichzeitig auch unter Creative Commons im Netz. Das war ein Riesenproblem und das andere war auch genau, wie du sagst, Illustration. Wie macht man das so auf, dass in der Darstellung eben auch das Thema Openness rüberkommt? Und Ende vom Lied war tatsächlich, dass 2 aus dem Team so entnervt waren, dass sie zusätzlich zu ihrer Innovationsagentur einen Verlag gegründet haben. Und zum Glück war in dem Projektteam eine dabei, die Steffi, die in ihrem früheren Leben Buchhändlerin gelernt hat. Und die kannte diese ganzen Wege, was weiß ich, geht zum Drucker, welches Papier sucht man da aus, wie sorgt man dafür, dass das auch bei Thalia gelistet ist, wie unterscheidet sich der Satz, ob ich jetzt für Print setze oder für Online und E-Book setze.
Ja.
Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass da am Ende ein ziemlich geiles Buch Agile Innovation rausgekommen ist. Aber ja, eben mit dem Umweg um den Verlag außenrum. Und mittlerweile, der Lörrang, glaube ich, der ist leider nicht hier, aber der hat ja dieses Barcamp-Buch, ich glaube mit Belz, wenn mich nicht alles täuscht, gemacht.
Ja.
Und das gibt es ja tatsächlich auch als Creative Commons im Netz. Also man könnte irgendwie den Eindruck haben, dass da so langsam Fortschritte sind, aber halt langsam wahrscheinlich.
Ja, die Verlage arbeiten da jetzt dran, auch im Hinblick darauf, dass die Schulbuche, also bei den Schulbuchverlagen zum Beispiel, ne, dass da ja irgendwie was passieren muss, weil da müssen die halt schon an ihrer Preis- und Lizenzpolitik ein bisschen arbeiten. Bislang waren einfach die Bücher, die es so für den elektronischen Gebrauch dann gab, in der Schule total teuer. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Es gibt, und, gibt auch die Amazon-Plattform, ne? Ich kann auch für 1 Euro oder für 50 Cent oder wie auch immer was publishen. Oder es gibt inzwischen sogar Apps, die kosten aber was, die schieben mir dann, und die haben einfaches, so wie Civic Editing Tool, bei Amazon ist es anscheinend ein bisschen komplizierter, die schieben mir das auf verschiedene Plattformen, also es nicht gar nicht nur auf Amazon ist, sondern auf allen möglichen E-Book-Plattformen.
Ah, das ist ja cool.
Bis hin zu, zu Print on Demand, ne? Das ist dann natürlich ist cool. Jede nach, also ich habe mich ja schon ein bisschen informiert letztes Jahr, ne? Aber bin nicht ins Doing gekommen. Also da gibt es schon ein paar Beispiele, die sind dann schon extrem professionell, also wo du jetzt keinen Unterschied siehst in einem Verlagsbuch.
Ja, ja, da werde ich mal, da werde ich dich nochmal fragen, weil ich bin gerade dabei, dieses Jahr die LernOS-Produktionskette in die Lage zu versetzen, den Inhalt auch direkt zu Kindle Direct Publishing zu schieben. Also das ist ja die Amazon-Plattform wahrscheinlich, die du meinst, ne? Dass man sagt, die Sprachversionen, dass dann gleich Deutsch im deutschen Store landet und andere Sprachen in anderen. Aber dass es da Tools gibt, die dann gleich mehr als Amazon bedienen, das wusste ich auch noch nicht. Da rühre ich mich nochmal.
Die kosten halt leider. Die waren jetzt nicht so billig. Ne?
Gut, aber ist ja auch eine Leistung dahinter. Also ich habe irgendwie keinen Schmerz damit, wenn Sachen was kosten. Aber so, ich habe bei Verlagen oft die Erfahrung gemacht, dass die ganz gerne den Content nehmen. Und ich sag mal, wenn man so ein Buch schreibt, da verdient man nicht allzu viel dran. Aber umgekehrt der Support in der Erstellung sehr durchwachsen ist, um es mal diplomatisch zu formulieren. Nee, gut. Ich blicke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon auf den 51 Minuten, wo eigentlich die 45 stehen sollten. Genau. Dann könnte man noch dazu sagen, wann wir das nächste Mal sind, wenn du es weißt, Karl-Heinz. Ich habe es nicht im Kopf.
Also wenn es regelmäßig wäre, müssten wir in 3 Wochen wieder zusammen sein. Hab den Termin jetzt auch nicht genau im Kopf.
Und dann auch wieder.
Aber wir sind mal vorsichtig mit dem Festlegen.
Ja, aber wir zwingen uns ja damit selber.
Ja, genau. Also in 3 Wochen haben wir den nächsten Termin bei uns eingetragen.
Dann und ist dann wieder Early Freitag Bird um 8.15 Uhr und nicht so spät am Nachmittag, wenn alle schon im Wochenende sind.
Genau.
Alles klar.
Das klappt ja. Schön dann.
Ja. Schönes Wochenende euch. Dann. Bis dann.
Ja. Euch auch.
Tschüss.
Ciao.